Das ist der Podcast mit Urs Meier, dem früheren Schweizer Weltklasse-Fußballschiedsrichter und heutigen Vortragsredner und Weltbürger. Ich, Ralf Kohler, bin auch mit dabei. Ja, willkommen also zum Urs Meier Podcast. Urs, wie geht's?
Ja, wunderbar, wunderbar. Schönes Wochenende gehabt und ja, sportlich auch sehr unterwegs gewesen. Also von dem her ein gutes Gefühl heute zu starten.
Und gab es denn schon Filmangebote für Tochter Blue?
Nee, die gab es noch nicht, aber das ist ja nicht so tragisch, um Gottes Willen. Das ist ja nicht auf der Prioritätenliste ganz oben. Wenn es kommt, kommt, und wenn es nicht kommt, ist das auch in Ordnung. Also von dem her, wie gesagt, da sind wir alle total entspannt.
Alle, da wäre natürlich interessant, was sie dazu sagt. Oder Kinder träumen ja auch, nein, nicht nur Kinder, wobei die Erwachsenen verlernen
Ja.
vielleicht auch.
Ja, aber eben wie gesagt, ich bin immer der Meinung, man ist immer am richtigen Moment, am richtigen Ort. Und wenn es noch nicht sein soll, dann ist es auch das Richtige, dass es noch nicht der Fall ist. Ja,
Ja,
nee, alles gut.
da war der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt öfters nicht bei mir, wenn das so ist. Dann war der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt öfters nicht bei mir.
Ja, das weiß ich nicht.
Ja. Und jetzt weißt
Da
du es.
musst du selber das musst du selber entscheiden
Na
oder
ja,
so.
aber du sagst es ja, das läuft alles automatisch so, wie es soll. Das würde ich jetzt
Ja.
nicht bestätigen. Also vielleicht, ja, du schaust jetzt nach oben, vielleicht vom Herrgott, falls es ihn gibt, aus, dann schon, aber von meiner Warte aus nicht. Und ich glaube, ich kenne auch ein paar andere Leute, die also nicht immer hundertprozentig, ja, einig sind mit dem, was passiert. Allerdings ist es ja auch so, manchmal, man denkt zum Beispiel an Trennungen nach langer Zeit, soll es ja auch geben, wo man dann, also nicht jeder, aber manche Leute ja alles in Frage stellt, weil vielleicht die Frau festgestellt hat, oh, mein Mann hat mich jetzt 20 Jahre lang betrogen. Ich dachte immer, das sei alles super. Also, ich will ja nur sagen, das ist vielleicht etwas vielfältiger, vielschichtiger,
Ja.
ja, das Leben. Deswegen reden wir ja auch drüber.
Genau, aber auch das könnte ja dann sein, dass es ja, dass es so sein müsste. Keine Ahnung,
Aber
was
von wem aus
leider.
denn? Vom Schiedsrichter der Welt.
Vom Schiedsrichter der Welt. Ja, je nachdem, je nachdem. Es hat ja in allem hat es ja nicht nur Negatives, es hat auch immer Positives, oder man muss es ja nur
Naja.
sehen und muss es annehmen.
Naja, ja, schwierig manchmal, aber da spricht halt ein erfolgreicher Mann, dem fällt es vielleicht auch einfacher, wenn mal irgendwo etwas hakt, das dann zu akzeptieren, dass es nicht alles zu 100% gut sein kann. Aber der Normalbürger tut sich vielleicht schwerer damit. Aber wir können ja gleich drauf zurückkommen, lass uns da nicht zu sehr philosophieren, sondern gehen wir mal auf das Hauptthema Fußball. Champions League Finale Manchester City gegen Inter Mailand 1:0, das Finale in Istanbul, und natürlich denken wir auch dran, wer Schiedsrichter war, Simon Marciniak aus Polen. Der WM-Finalschiedsrichter, wie war er denn? Du hast es ja gesehen. Wahrscheinlich sogar im Einsatz für Blue, oder wir haben das gar nicht besprochen.
Ganz genau, so war es ja. Ich war im Einsatz für Blue und eigentlich ist es ja eigentlich das Beste, was passieren konnte, dass ich bei Blue nicht groß gefragt worden bin nach dem Spiel.
Leicht verdientes
Und
Geld.
ja, eigentlich schon, ja. Und von dem her muss man ja sagen, er hat eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Es war ein spannendes, ein gutes Champions League-Finale, das eigentlich von Anfang bis zum Schluss war es wirklich spannend, weil halt einfach Inter Mailand entgegengehalten hat, weil sie genau das gemacht haben, was halt Manchester City nicht gerne hat, ihnen die Räume zugemacht hat, mit sehr, sehr viel physisch auch reingegangen, mit sehr viel Cleverness reingegangen. Also Inter Mailand war wirklich mindestens ein ebenbürtiger Gegner an diesem Abend. Und ja, und es wurde von Anfang an bis zum Schluss wurde intensiv Fußball gespielt. Und ja, und Simon Marciniak war eben der, würde ich mal sagen, der überlegene Spielleiter, der auch dementsprechend, wenn sie ihn gebraucht hat, sofort die Ansprache gemacht hat bei einzelnen Spielern, der klar war mit seiner Körpersprache, der war klar war mit seinen Entscheidungen. Wir brauchten auch den Videoassistenten nicht in diesem Spiel. Das ist immer ein wunderbares Zeichen, dass eben der Schiedsrichter auf dem Platz hat schon so vieles richtig gemacht, dass man den Videoassistenten gar nicht braucht. Und ja, das war wirklich schön anzuschauen, das Ganze. Und ja, wie gesagt, nach dem WM-Finale jetzt hat er ja ein Viertelfinal gehabt, hat ein Halbfinal gehabt, hat das Finale gehabt in der Champions League. Ja, er wird dieses Jahr ganz sicher auch die Nummer 1 sein, weltweit Weltschiedsrichter wird er werden. Ja, also besser kann es ja nicht laufen für einen Schiedsrichter und für alle die jungen Schiedsrichter, die auch mal dahin wollen. Ja, sollen sich halt auch einfach anschauen bei diesen großen Cracks, wie eben jetzt Simon Maschiniak, wie man das machen muss. Man muss agieren, man muss dabei sein, man muss Fußballverständnis haben und dann kann man eben solche Spiele so leiten, oder? Und vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen gehört auch dazu. Und ja, war wie gesagt, war eine runde Sache.
Dann war dieses Hinterfragen von ihm vielleicht ja auch noch eine günstige Sache, so gesehen. Wenn man da einfach gelassen bleiben muss, wenn dann irgendwelche Leute sagen, ja, der ist jetzt aber da und da aufgetreten, das sollte der doch gar nicht, weil das irgendwie politisch extrem ist. Da kann man sich ja auch dann ja, selber wiederum drüber aufregen oder kleinlaut werden oder wie auch immer, aber eben auch gelassen bleiben und sagen, ja gut, also jetzt hier, das ist so der typische Internetsturm der Neuzeit. Die Leute wissen auch nicht, wovon sie reden und ja, entweder sie haben böse Absichten oder es ist halt einfach, ja, es ergibt sich irgendwie zufällig und man kann es vielleicht ja auch sagen, aber es wird dann vielleicht höher oder heißer gekocht, als es sein müsste.
Ja, das ist schon so. Also das ist ja auch etwas, was zu solchen Leuten auch dazu gehört, dass sie sich nicht vom Weg abbringen lassen, dass sie nicht unsicher werden, dass sie eben diese Sicherheit ausstrahlen. Das hat Simon Marciniak gemacht. Wenn wir dieses Wochenende anschauen, können wir auch weitergehen. Das hat auch ein Djokovic im Prinzip gemacht in
Aber
all
nicht
den
als
Jahren. Jetzt
Schiedsrichter.
hat sich da Oder hat sich da auch nicht verunsichern lassen und hat jetzt seinen 23. Grand Slam-Titel geholt. Neuer Rekord, also unglaubliche Zahl. Nadal überholt damit. Ja, also Chapeau, Chapeau solchen Leuten, eben wie gesagt, die trotz zum Teil Anfeindungen, die trotz Widrigkeiten ihren Weg gehen und und einfach ihre Leistungen dann auch bringen.
Also, da war jetzt die Rede von dem Serben Novak Djokovic, dem Tennis-Champion von Paris, French Open, ja, Rafael Nadal bei 22 Titeln und Djokovic jetzt bei 23. Ja, den wirst du in Stuttgart allerdings nicht sehen. Ich glaube, das ist der einzige von den Großen, der noch nie da war. Wäre ja auch eigentlich mal schön, wobei er ja nicht der große Publikumsliebling ist. Also nicht so groß jedenfalls wie andere, wie Nadal oder wie gerade natürlich Roger Federer aus der Schweiz.
Ja, das ist so. Das ist ja aber im Prinzip, ja, dieses gemacht jetzt in Paris. Ich glaube, das Pariser Publikum ist ja ein sehr, sehr kritisches Publikum, ein sehr, ja, manchmal auch schwieriges Publikum, wenn sie dann irgendjemanden nicht mögen. Aber ich glaube, gestern zum Beispiel hat ja jeder hat eben diese Leistung eben auch gewürdigt von Djokovic, oder? Und ja, also ich glaube, man muss ihm mindestens den Respekt zollen, den er verdient, oder? Und ich glaube, er hat auch in den letzten 2, 3 Jahren auch sehr, sehr viel an Wertschätzung jetzt erhalten. Also ich meine, er ist jetzt der älteste Paris-Sieger, Grand Slam-Paris-Sieger und von dem her, ja, nochmals 36 und man hat nicht das Gefühl, dass er aufhört. Er hat ja auch angekündigt, dass er nächstes Jahr wieder dabei sein wird, dass er nochmals angreift, nochmal den Grand Slam versucht zu erreichen, der ihm ja eigentlich etwas verwehrt worden ist, eben auch durch diese Corona-Maßnahmen von Australien zum Beispiel. Ja. Die man im Nachhinein ja dann auch als mit einem großen Fragezeichen im Prinzip betrachten darf. Ja, ob das dann
Ja.
alles so richtig war. Ja, gut, okay, aber das ist wieder ein anderes Feld. Lassen wir das mal auf der Seite.
Na, ich wollte jetzt schon noch dranbleiben. Ich wollte aber sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir sollten auf das Champions League-Finale im Fußball schon noch zurückkommen. Aber jetzt, ich bin ja auch offen für deine Impulse. Djokovic, sicher auch nicht immer einfach, aber ich denke, es ist ja auch ein Punkt, und da sind wir ja vielleicht auch wieder in einem Feld, das man auf andere übertragen kann. Wenn er halt auch mit zwei so Sympathieträgern konkurriert wie Nadal, wie Roger Federer, dann ist es nicht so leicht. Also wenn es die beiden jetzt nicht gäbe und klar, wenn vielleicht der ein oder andere Vorfall nicht gewesen wäre, dann wäre das ein ja einfach noch mehr akzeptierter Spiel oder dann wäre das nicht so ein Thema, oder? Aber es ergibt sich einfach so ein gewisses Spannungsfeld, weil er natürlich, ich glaube, das merkt man ja schon teilweise auch, ja, mehr geliebt werden will, als es tut, wobei er auch seine Fans hat. Aber wie siehst du dieses Spannungsfeld?
Ja gut, das ist natürlich immer dasselbe, ob das jetzt im Sport ist oder ob das irgendwie in einer anderen Branche ist. Oder das lebt ja oft auch von der Gute und der Böse oder weiß nicht was, oder das braucht es ja eigentlich auch im Tennis, oder? Und wenn halt die Rollen werden halt und so zugeteilt, oder der Roger Federer war halt immer so der Smarte, der Liebling, der
Halt ein
halt
typischer
das.
Schweizer, oder?
Ja, nicht ein typischer Schweizer, um Gottes Willen.
Nicht,
Nee,
nee.
ach Quatsch. Nee, aber trotzdem, also so im Prinzip halt einfach, ja, der seine Emotionen dann auch im Griff hatte. Und ja, und dann halt der Gute war und dann eben auf der anderen Seite der sympathische Spanier, der Kämpfer, der Fighter. Ja, genau. Und dann eben kommt der Djokovic dazu, der halt dann irgendwie. Vielleicht am Anfang eher so der Verbissene, der Unnahbare, der dann halt auch mal mit den Schiedsrichtern, mit dem Publikum sich anlegte, so eben halt dann in die Rolle des Bösen geschlüpft ist. Das ist ja, schlussendlich ist ja Tennis auch, nebst natürlich ein super Sport, ist es natürlich auch Unterhaltungsindustrie, um Gottes Willen, oder? Das sieht man ja auch beim Gegner, bei Ruud zum Beispiel, der mit dem Publikum überhaupt nicht interagiert oder der einfach sein Spiel spielt, ein wunderbares Spiel spielt, aber der im Prinzip keine Emotionen weckt, oder? Und das ist ja auch eigentlich auch nicht unbedingt so das, was man ja sucht, oder? Entweder weckt man die positiven Emotionen oder die negativen Emotionen. Das gehört auch im Tennis eigentlich nicht dazu, oder? Nicht, dass ich jetzt den Ruud da verändern möchte, oder? Aber eigentlich verpasst er, meiner Meinung nach, verpasst er etwas, oder? Dass er sich vom Publikum eben auch motivieren lässt, oder? Dass er das Publikum mitnimmt. Hat er zum Beispiel gestern hätte er x Möglichkeiten gehabt, das zu machen. Er hat es nicht gemacht, hat es dann ganz am Schluss ein einziges Mal ganz kurz hat es angezeigt, so wo er mit dem Publikum da irgendwie die Faust gemacht hat. Oder, aber das war, ja, ich verstehe es nicht, warum, dass er nicht dieses Momentum des Publikums für sich nutzt, oder? Was zum Beispiel Alcaraz auch macht, oder? Der braucht das extrem, oder? Wenn der so in eine Spieldings kommt und dann das Publikum mitnimmt, oder? Und das ist ja das, was das Publikum schlussendlich auch möchte. Eben diese Emotionen leben, eben nochmals dieses Gute, dieses Schlechte, dieses Böse, dieses Fiese, je nachdem, was für ein Spieler das ist, das gehört alles irgendwie dazu. Und nochmals. Djokovic ist schon lange in seiner Rolle, aber er kommt langsam in eine andere Rolle rein, oder? Jetzt kommt eben so langsam eben so, dass der mindestens, er ist schon eigentlich schon länger, so im Herbst seiner Sportlerkarriere. Und jetzt kommt so langsam diese Anerkennung, die er eigentlich schon längstens verdient hat, die kommt jetzt immer mehr ins Publikum rein, so wow. Schau mal, der 36, wie der sich noch bewegt, wie toll, dass der Tennis spielt, wie fit, dass der ist, oder? Und meine gestern auch, das war ein langes Spiel, trotzdem ein intensives Spiel. Da hast du nicht den Unterschied gesehen zwischen Ruud, der 22 irgendwo ist, und Djokovic, der 36 ist. Also, da hast du also nicht einen großen Unterschied gesehen.
Ja, Casper Ruud, der Norweger, hat in drei Sätzen dann verloren. Alcaraz im Halbfinale auch gesundheitliche Probleme bekommen. Dann war es am Ende deutlich bei dieser Viersatz-Niederlage. Gut, gehen wir aber tatsächlich zurück zum Fußball erstmal. Wir sind ja immer wieder auch dafür gut, dann abzuschweifen. Also da mag schon noch was kommen. Aber jemand, der das Tennis so analysieren kann als früherer Fußballschiedsrichter, dem ist doch bestimmt beim Champions League-Finale noch irgendwas aufgefallen, was eben dem Durchschnittszuschauer nicht aufgefallen ist. Zum Beispiel beim Schiedsrichter. Wie hat der sich zum Beispiel bewegt? Was, ja, hat er ausgestrahlt? Wieso hat das so gut funktioniert?
Ja, eben weil er genau das gemacht hat, was ein guter Schiedsrichter macht, oder? Dass wenn die Spieler Fußball spielen wollen, das wollten sie an diesem Abend, wenn sie Fußball spielen wollen, dass sie lassen. Und wenn dann eben irgendwo eine Situation war, wo da vielleicht der eine oder andere das Gefühl hatte, er müsse den Schiedsrichter das Spiel irgendwo in eine negative Richtung beeinflussen,
Wer hatte
dass es
denn das
so.
Gefühl? Mal.
Ja, das waren zwei, dreimal, viermal kamen da, haben da, vor allem mal die italienischen Spieler haben dann versucht, den Schiedsrichter oder ja, die Spielleitung dann in ihre Richtung zu leiten. Und da war er sehr präsent, oder? Da hat er sich denjenigen zu Recht, hat er den sofort, ist er zu dem hingegangen, hat eine klare, und zwar wirklich eine klare Ansage an den gemacht. Mit seiner Gestik, mit seiner Präsenz, oder er ist ja auch sehr, wie soll ich das sagen, ein fitter Schiedsrichter, der ist ja nicht unbedingt der Läufertyp, er ist ja eher so der, wie soll ich das sagen, man hat das Gefühl, so, er ist im Fitnessraum, ist er sehr gerne wahrscheinlich, er hat eine unglaubliche körperliche Präsenz. Läuft aber dementsprechend trotzdem gut, also muss ich sagen. Und er kann das Spiel lesen, also er war auch von der Position her, hat eine gute Position immer wieder gehabt. Nee, also rundum eine gute, sehr gute Leistung, weil es ist ja nicht selbstverständlich, ganz am Schluss seiner langen Meisterschaft mit ganz großen Spielen, die er hatte, oder? Das muss man ja auch sagen, oder? So ein Weltmeisterschaftsfinale, das ist ja auch ein Höhepunkt. Dass man dann nicht irgendwo in ein Loch runterkommt, das sieht man ja oft bei den Fußballern, oder, dass sie dann so ein halbes Jahr mindestens brauchen, bis sie wieder so auf ihre Leistung kommen, oder, dann ist irgendwie dieser Punkt ist irgendwie erreicht, man war an der Weltmeisterschaft und dann braucht oft, vor allem die erfolgreichen Mannschaften, die brauchen dann oft relativ lange, bis sie wieder so richtig in ihren Modus kommen, ja, weil man hat es eben, wie gesagt, man geht dann so in ein Tal runter und dann muss man wieder hoch. Und das hat bei Marciniak, wie gesagt, der hat, ja, hat eine sehr, also international gesehen, ich weiß ja nicht, wie er national gepfiffen hat, aber international gesehen eine unglaublich konstante, gute Leistung abgeliefert.
Ja, lange gebraucht hat auch Manchester City für das Tor, das dann Rodri erzielt hat, nachdem der Ball zurückgelegt wurde und der halt frei war. Das war jetzt übrigens gerade so eine Überlegung von mir, wenn du sagst, du weißt nicht, wie er national gepfiffen hat. Vielleicht ist ja die polnische Liga doch nicht so fordernd, dass du, oder wir sehen jetzt halt die Champions League-Einsätze, die internationalen Einsätze, das aber, ich will jetzt nicht sagen, Ruhepausen sind, aber halt. Vielleicht in der Summe über eine Saison weg es nicht so hektisch zugeht wie in der Bundesliga, wie in der Premier League. Wobei ich weiß ja nicht, wir hatten ja Felix Brüch, der das griechische Pokalfinale gepfiffen hat und auch schreibt in seinem Buch aus kurzer Distanz, dass er Gastspiele hatte. Du sprichst von Gastspielen, die es auch schon gab. Vielleicht war ja Marciniak auch noch irgendwo anders zugegen, wo er nochmal gefordert wurde.
Ja, das kann gut sein. Ja, das ist so, dass man dann halt oft auch in anderen Ländern vielleicht eben die Pokalfinale pfeift. Ich war ja auch in Rumänien und unter anderem habe ich das Finale gepfiffen.
Vor dem Hexenfluch. Vor dem
Das war
Hexenfluch.
das wahrscheinlich sicher sogar.
Vor dem Hexenfluch, ja.
Das
Jetzt
war
war gerade ein Tonaussetzer, aber die Qualität finde ich jetzt doch gar nicht so verkehrt über weite Strecken. Aber dann gibt es so mal einen kleinen Hänger. Wer kennt es ja aus anderen Bereichen des Lebens auch. Es ist nicht immer auf dem höchsten Niveau rundum. Ja. Aber passt, würde ich sagen, einigermaßen, ja. Und oder die Augen haben vorher so geleuchtet, dass ich gedacht habe, naja, du sagst ja entweder, der hat das ungefähr so gemacht wie ich früher, oder ich hätte auch noch Lust, das so eine Aufgabe wieder zu übernehmen. Machst du ja zumindest in anderen Bereichen, wenn auch nicht in kurzen Hosen auf dem Fußballplatz.
Ja, genauso. Auf dem Fußballplatz, da möchte ich nicht mehr zurück. Nein, um Gottes Willen. Nein, eben, das gehört ja auch, das habe ich aber auch schon 100 Mal gesagt. Wenn was fertig ist, dann soll man es fertig lassen. Also eben dieses Loslassen können. Es ist jetzt vorbei und genau, eben wie gesagt, die Zeit war wunderbar. Und dann im Prinzip eben, wie gesagt, diese Zeit, die muss man irgendwie einschließen, das muss man irgendwie konservieren und wie gesagt, und dann ist es wunderbar. Und wenn man eben da nicht aufhört oder wenn man dann eben weiter pfeift, bis man irgendwo 70 ist oder bis man dann schon bald vom Spielfeld getragen werden muss, Ja, dann ist es wahrscheinlich eben auch nicht das Richtige, oder? Dann,
Aber du hast ja
also,
angesprochen
aber eben, wie
gerade.
gesagt, aber das muss ja immer selber jeder wissen. Also um Gottes Willen, also nicht, dass ich jetzt da sage, die anderen Schiedsrichter müssen jetzt auch aufhören. Wenn die noch Lust und Laune haben, weiterzupfeifen, dann sollen sie weiterpfeifen. Aber es wird diese Magie, die da war, wenn du aufhörst, also zum Beispiel auch, keine Ahnung, was jetzt. Bei einem Manuel Gräfe zum Beispiel, das weiß ich auch nicht, was der macht, aber das war ja auch so eine Magie, wenn er, als er aufgehört hatte, dass man gesagt hat, wow, der Schiedsrichter, das war ein super Schiedsrichter und so weiter. Diese Magie, die musst du behalten können, oder? Und wenn du eben weiterpfeifst, dann verliert sich die Magie, die geht irgendwann weg.
Ja, also ich habe so eine Magie ja auch sehr gerne oder hätte sie gerne noch öfter. Aber es kann ja auch sein, gehen wir aufs Beispiel Manuel Gräfe oder, wobei das kann ja viele betreffen, vielleicht traust du der Sache auch gar nicht. Also, oder du kennst dieses Phänomen ja sozusagen bei der Beerdigung, da sagen alle, ach, das war ja ein toller Mensch, vorher haben sie es nicht gesagt und wenn sie es nachher sagen, stimmt's vielleicht auch nicht, zumindest nicht zu 100%. Es muss ja jetzt auch nicht immer das krasse Gegenteil sein. Aber ja, man fühlt sich vielleicht nicht hundertprozentig gut.
Ja.
Zum Beispiel als Manuel Gräfe, wenn man denkt, ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel oder das kann doch nicht sein. Der, wo ich es nicht dachte und der sagt, oh, alles toll und klar, mir gefällt das, aber irgendwie, aber ein komisches Gefühl und möchte das vielleicht noch bestätigen, dass es wirklich so ist oder ja. Wie auch immer.
Ja,
Na, du
also wenn du
nicht?
alles erreicht hast, also wenn du das erreicht hast, was du wolltest, also was bringt das nochmals, oder? Also was willst du? Also wenn du dreimal auf dem Mount Everest warst, warum musst du noch unbedingt ein viertes Mal auf diesen Mount Everest, oder was willst du noch beweisen, was willst du noch zeigen, oder? Das Problem ist, wenn du den nicht hattest, oder? Wenn du halt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur auf dem K2 warst, und dir fehlt eigentlich dieser Mount Everest, oder? Dass du da vielleicht noch mal hin möchtest, oder dass das dann sagt, ah, eigentlich hat mir das hat mir schon gefehlt, also dieses ganz Große, oder an einer Weltmeisterschaft zu sein und so weiter. Ja, dass du dann vielleicht irgendwie noch nicht so, ja, nicht dementsprechend glücklich bist. Aber auch da, das kommt immer auf dich drauf an. Wenn du sagst, nee, und ich brauche diesen Mount Everest nicht, oder? Eben nochmals, es ist jeder ist da anders und jeder hat seine andere Wahrnehmung und seine anderen Ziele, die er da hat. Das ist ja auch im Leben so, oder? Also eben nochmals, diejenigen, die nochmals nach Afrika wollen oder nach Asien wollen oder keine Ahnung, was sie für ihre Pläne noch haben in ihrem Leben, ja, dann müssen sie es machen, oder? Nochmals, wenn du es machen kannst, mach's, und wenn du es nicht mehr machen kannst, dann lass los, auch in solchen Zielsetzungen, oder? Und der Manuel Gräfe, der hätte noch lange pfeifen können, er wäre nie mehr an eine Weltmeisterschaft gegangen. Er hätte noch 10 Jahre so pfeifen können, wie er am Schluss gepfiffen hat, er wäre nie mehr an eine Weltmeisterschaft gegangen, weil der Zug war schon längstens abgefahren. Und da muss man eben auch loslassen können und sagen, okay, ich bin jetzt in Deutschland, bin ich jetzt die Nummer 1, und in Deutschland bin ich der ganz, ganz Große. Und wenn es dann fertig ist in Deutschland, dann muss man sagen, so, und jetzt verlasse ich auch diese Bühne, oder?
Kommt ja
Aber eben,
vielleicht.
das ist ja nicht nur bei ihm so, das ist bei allen, bei vielen Schiedsrichtern so.
Es kommt ja
Oder
vielleicht.
auch jetzt, ja.
Nee, jetzt sprich weiter, ja. Die Leute
Nein,
wollen
eben, es
dich
sind dann
hören.
einfach Sachen, die du einfach dann nicht mehr beeinflussen kannst, wo es auch nicht mehr weitergeht. Oder zum Beispiel eben auch Dennis Aitken, oder ja, er wird nicht an eine Weltmeisterschaft fahren, er wird das Champions League Finale nicht pfeifen, und er wird nicht an eine Europameisterschaft fahren, oder auch wenn er die Nummer 1 für mich, oder ja, momentan ganz an der Spitze ist in Deutschland. Ja, es ist halt einfach so, und das muss man akzeptieren, und dementsprechend seine Energie in das reinstecken, dass man beeinflussen kann, oder? Und das macht er ja, oder? Dass er eben mit wirklich guten Beiträgen, nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern auch neben dem Fußballfeld sehr, sehr viel Positives macht für die Schiedsrichterei.
Aber vielleicht nicht alle Beiträge sind so gut, vor allem wenn sie eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, wie bei diesem Spiel Bayern München gegen Leipzig, wo er dann gegen den Manuel Gräfe geschossen hat und Thomas Müller eigentlich sein
Ja.
Interview unterbrochen hat. Aber ja, sowas bleibt ja vielleicht auch hängen. Und klar, das ist jetzt ein bisschen heikel, aber manche Leute finden das ja vielleicht eben gerade auch positiv, dass da eben einer was sagt, einer Position bezieht und manche teilen ja vielleicht sogar seine Einschätzung.
Nein, das Problem ist ja genau da, ist ja das Problem in Deutschland momentan ist das ja, dass es ja ganz, ganz viele tolle Typen, tolle Ex-Schiedsrichter oder Schiedsrichter hat und dass die eigentlich zusammenkommen müssten, oder? Also ich sage immer wieder, das müsste endlich, da müsste mal halt irgendwie, das ist dieses, vielleicht dieses Kriegsbeil, das da irgendwo noch liegt oder keine Ahnung was, das müsste mal begraben werden
Wo
und
ist es denn hergekommen?
ja, ich glaube, das liegt ja einfach zwischen DFB und Manuel Gräfe. Und das müsste eigentlich für die Sache, für die Schiedsrichterei müsste das begraben werden. Da müsste man mal am Tisch sitzen, da müsste man mal das Ganze anschauen, oder? Und ich glaube, man müsste da mal einen Schritt auch entgegenkommen gegenüber von Manuel Gräfe und dass man einfach diese Stärke, die man ja hätte, oder? Ich schaue jetzt etwas in die Zukunft, aber da ist ein Felix Brüch, der wahrscheinlich auch nicht mehr sehr lange macht. Das ist ein Dennis Eidekind, der auch nicht mehr sehr lange macht als Schiedsrichter in der obersten Liga. Die müssten ja, da müsste man doch irgendwo diese Kraft, die müsste man doch jetzt bündeln können, vielleicht zusammen mit einem Manuel Gräfe und das für die Schiedsrichter, für die vielen Talente, die in Deutschland da sind, müsste man das nutzen können, oder? Und ja, und wie gesagt, und nicht so in Grabenkämpfen sich da gegenseitig irgendwo Vorwürfe machen und das ist immer wieder gegen die Schiedsrichter. Diese Kraft muss man aufnehmen. Also wie gesagt, aber da denke ich, da müsste man eben vom DFB, von der Schiedsrichterkommission her, müsste man da auch mal die Hand reichen, oder? Und ja, das wäre überhaupt das, was ich jetzt würde ich das mal denen empfehlen.
So
Genau,
ist.
jetzt vor allem in der Sommerpause wäre eigentlich Zeit, wäre richtig gut Zeit, mal zusammenzukommen und mal ein klärendes Gespräch zu machen. Und vielleicht, gibt es ein richtig heftiges Gewitter bei diesem Gespräch, aber auch das ist ja oft reinigend, oder? Und dann kommen mal halt gewisse Sachen auf den Tisch und damit soll es dann gut sein und dann gehen wir mal gemeinsam in die neue Saison, gemeinsam die Stärken bündeln, oder? Und vielleicht eben auch mal zuhören, was eben ein Manuel Gräfe auch sagt, oder ist ja nicht alles falsch, was er sagt.
Als ZDF-Experte noch dazu. Zwei, dreimal hat es jetzt doch gezischt und gekracht bei der Tonleitung, aber wir haben schon gut verstanden, was du gesagt hast. Und insgesamt ist das Niveau der Qualität, glaube ich, hoch. Also ich spreche jetzt von der technischen, der Ausführungen natürlich auch. Es gab da jetzt auch so einen Schiedsrichterreport in der Bild am Sonntag. Auf jeden Fall interessant. Da wurde dann auch verglichen, also unter Herbert Fandl, dem Vorgänger von Lutz Michael Fröhlich, sei das also sehr streng und penibel zugegangen. Das würde Baba Grafati beispielsweise sicher auch bestätigen. Also da gab es ja in anderer Hinsicht eben auch schon Berichterstattung, ja, das sei geradezu unmenschlich gewesen, aber lassen wir das mal weg. Auf jeden Fall da eben penibel kleine Fehler kritisiert und jetzt unter Fröhlich sei das sowas wie eine Wohlfühloase und eben die beiden Typen seien so unterschiedlich, Fandl und Fröhlich. Das kann ja sein, aber ich habe mich dann gefragt, weil ja da auch die Jahreszahl erwähnt wurde, wann Fröhlich angetreten ist, ob da nicht der wichtige Punkt die Einführung des Videoschiedsrichters vergessen wurde und ob der dann vielleicht eine größere Auswirkung hat als jetzt die individuellen Charaktereigenschaften von zwei Personen dafür, dass es eine unterschiedliche Herangehensweise gibt, falls du das überhaupt so siehst auch.
Nee, das sehe ich schon auch so, ja. Das sind natürlich schon zwei unterschiedliche Typen, das sind auch unterschiedliche Führungsstile, die wir da hatten. Und ja, und ich glaube, es ist ja so immer wieder, jetzt kann man wieder sagen, es ist vielleicht ist ja Vielleicht wäre, aber da bin ich jetzt zu weit weg. Also ich bin ja dann nicht, wie gesagt, aktiver Schiedsrichter, der unter dieser Führung im Prinzip arbeitet. Aber wenn du das jetzt auch so sagst, oder so das Erste, vielleicht wäre es ja so, der Mittelweg wäre ja vielleicht das Richtige. Oder aber keine Ahnung, vielleicht ist auch das das Richtige vom Fröhlich. Also um Gottes Willen, also ich möchte ihn da nicht in seinen Führungsstil reinsprechen, sondern das ist er und wie gesagt, nur wenn ich höre Wohlfühloase, dann ist es eben auch nicht das Richtige oder eben noch was. Das muss ja immer wieder gefordert werden. Oder wir sind an der Spitze, wir sind an der Weltspitze, was wir da sprechen. Die Bundesliga nochmals, für mich ist es mindestens die zweitbeste Liga der Welt und oder interessanteste mindestens. Und da muss auch das Niveau der Schiedsrichter muss dementsprechend Weltspitze sein, oder? Und da sprechen wir nicht von irgendwie, oder? Und das heißt immer wieder mit fordern. Also das heißt auch, dass die Schiedsrichter natürlich gefordert werden müssen, oder? Wenn man auf den Mount Everest will, wenn man auf die ganz großen Berge
Das
will,
jetzt
dann
doch
muss man
wieder.
halt immer, ja, es ist halt so, dann ist es so, dass man die Schiedsrichter fordern muss, oder dass sie da raufgehen, oder nochmals, auch da habe ich schon 100 Mal gesagt, laufen müssen sie immer selber. Es fliegt nichts auf den Mount Everest. Kein Helikopter fliegt da hoch. Man muss selber da hochlaufen, oder? Aber die Schiedsrichterkommission ist dafür zuständig, dass sie den Weg ebnet, dass sie den Weg beschreiben kann, wo sie am besten laufen, dass sie das Material zur Verfügung stellen, dass eben diese Leitern genügend lange sind, wenn man über die Gletscher spalten muss, dass die Seile genügend lang sind, dass sie genügend stark sind und so weiter und so fort. Für das ist die Schiedsrichterkommission zuständig. Und die Schiedsrichter, wie gesagt, die musst du dementsprechend schulen, damit sie dann eben, wenn sie dann am Hillary Step sind, dass ihnen nicht der Sauerstoff ausgeht, sondern dass sie da eben noch genügend haben, um da hochzugehen, oder? Und auch wenn es mal eine schlechte Wettersituation ist, dass es trotzdem weitergeht und das ist wichtig und dass man eben dann die Schiedsrichter auch schützt und unterstützt, wenn es ihnen vielleicht mal nicht so gut läuft. Das gehört auch dazu zur Führung von einer Schiedsrichterkommission. Und wenn das alles so ist, eben, dann darf die auch mal ruhig etwas härter sein und etwas fordernder sein, oder? Und dass man eben auch dementsprechend mit Leuten zusammenarbeitet, die einen weiterbringen, oder? Und das ist das, was ich ja oft sage. Man muss mal mit den Technikern, mit Ex-Technikern zusammenarbeiten, mit Torhütern, Verteidigern, Stürmern und so weiter. Auch das ist immer wieder dasselbe, was ich sage. Und ich verstehe es nicht, warum dass man es nicht macht. Oder man arbeitet jetzt zwar mit dem ehemaligen Trainer, mit dem, wie heißt er, Baum.
Patrick, nee, Manuel Baum.
Manuel,
Aber
genau,
hat der nicht
Manuel.
jetzt ein Engagement in Leipzig? Irgendwas habe ich da gelesen.
Das kann sein, aber der war wenigstens, hat man da mal mit einem Trainer gearbeitet. Das war schon mal der richtige Ansatz, dass man mal in dieser Richtung etwas macht. Aber das müsste noch viel intensiver laufen, oder? Und diese Trainings, dieses Miteinander arbeiten am Fußballverständnis, das ist das, was ich immer wieder fordere. Und ich weiß nicht, warum, dass man es nicht macht. Ich weiß es tatsächlich nicht, warum, dass man da nicht viel intensiver miteinander arbeitet. Das ist für mich ja, ein Umstand, eine Frage, da habe ich keine Antwort dazu. Da müsste mir mal die Schiedsrichterkommission in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz und so weiter, in anderen Ländern, mal irgendwo mal eine Antwort geben, warum, dass man das nicht macht, warum, dass man diesen Schritt nicht macht. Ich verstehe es nicht.
Wir wissen ja aber auch nicht, warum Urs Meier nicht einbezogen wird oder wurde in der Fußball-Bundesliga, obwohl Manuel Gräfe ihn im April 2022 vorgeschlagen hat als Oberschiedsrichter. Oder würdest du sagen, du weißt es? Warum?
Nein, ich weiß es auch nicht. Also es sind ja auch solche Sachen, oder? Ja, im Prinzip ja auch in der Schweiz, das war in der Schweiz ja dasselbe, oder? Ich weiß nicht, ob man dann oft, keine Ahnung, ob man dann irgendwie, ja, das ist schwierig. Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Also ich denke immer wieder, wenn ich nicht Schiedsrichter wäre, wenn ich jetzt ehemaliger Fußballprofi wäre und so weiter, ich glaube, tatsächlich, dass meine Arbeit bei vielen Vereinen im Prinzip gefragt wäre. Oder? Also, aber das sehe ich ja auch bei der UEFA im Prinzip, oder dass die UEFA sagt, wir nehmen Leute, die beim Fernsehen arbeiten oder so, die sind bei uns, die bekommen bei uns keinen Auftrag mehr, oder? Ist doch eigentlich einfach nur falsch. Das ist einfach nur falsch, oder? Dass man, oder? Also eben die Techniker, die können beim Fernsehen arbeiten, die dürfen da Reporter sein, die dürfen da Analysen machen, die werden aber trotzdem werden die eingesetzt bei der UEFA. Bei den Schiedsrichtern, nee, also nee, es kann ja nicht sein, dass einer, der am Fernsehen irgendwo Kritik übt, dass der dann irgendwie bei der UEFA zum Beispiel eben die Schiedsrichter weiterbildet und so weiter. Das darf dann nicht sein. Das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch. Also um was geht es eigentlich? Es geht doch immer, es geht eigentlich nur um die Schiedsrichter selber. Es geht um den Nachwuchs. Wie können wir die verbessern? Und wenn da Leute sind, die die Fähigkeiten haben, Leute zu verbessern, ja, dann engagiert man die normalerweise. In der freien Wirtschaft bezahlt man da sehr viel Geld dafür.
Ja, vielleicht kann man sich das bald nicht mehr leisten.
Leute engagiert. Ja, genau. Nee, Quatsch. Und bei den Schiedsrichtern hat man dann eben diese starken Typen nicht. Also in der Schweiz ist zum Beispiel, ich glaube, in der Schiedsrichterkommission ist kein einziger ehemaliger FIFA-Schiedsrichter dabei, oder? Und dann muss man sich das mal vorstellen. Und ich weiß nicht, wie viele das in Deutschland dabei sind, ehemalige FIFA-Schiedsrichter, oder? Also, ja, der Lutz Michael Fröhlich, der war mal FIFA-Schiedsrichter, oder? Ja. Aber auch nicht ganz, ganz, ganz oben, oder mal ganz grundsätzlich, also nicht in der Champions League und so weiter, oder? Und jetzt müsste man doch sagen, wir müssten doch diese Schiedsrichter, die das wissen, wie das geht, eben wie zum Beispiel ein, nochmals, wie ein Gräfe, wie jetzt ein Eidekind, wie nachher ein Brüch, die müssen wir doch motivieren, nachher in dieser Arbeit, in dieser Funktion dabei zu sein, um die Schiedsrichter dann unten, die 25-Jährigen, 30-Jährigen, dass man die mit dieser Erfahrung dann im Prinzip weiterbringen kann. Also das ist doch, da geht doch gar kein Weg dran vorbei.
Gehen wir aber noch mal einen Schritt. Ich meine, du bist ja der Experte und der Fan an sich, wenn er überhaupt nüchtern ist, vergleicht ja jetzt auch nicht unbedingt die Schiedsrichter. Aber wie kann man denn jetzt überhaupt sagen, ja, oder auf welcher Grundlage die Stéphanie Frappart, wie du gesagt hast, die sind vielleicht die Nummer 5 bis 7 in Frankreich und vielleicht so an Platz 30 in Europa. Und woher weiß man denn, wer der Beste ist? Und wenn jetzt eben auch ein Top-Schiedsrichter mal einen dicken Fehler macht, also fällt der dann gleich runter oder sagt man dann, naja gut, der ist aber so von seiner Spielleitung, von seinem Auftreten so herausragend. Klar, der Riesenbock ist jetzt ein Makel, aber das passt trotzdem, deswegen ist der trotzdem ganz, ganz oben. Also gib uns da mal doch Klarheit. Wie willst du das
Ja,
bewerten?
nein.
Oder ist es dann doch eben auch sehr subjektive Einflüsse? Das ist ja noch die andere Seite, zwangsläufig, die da reinkommen.
Das sollte es eben ja nicht sein. Also im Prinzip, ich sage immer wieder, wenn du einigermaßen Fußballverständnis oder Schiedsrichterverständnis hast, dann weißt du ja, wer ist der starke Schiedsrichter, wer besteht, wenn es eben mal draußen stürmt, wenn es mal ein Spiel ist, das eben runter und rüber geht, oder da weißt du ganz genau, wer der ist. Und dass der auch mal einen Fehler machen kann, oder? Das ist so, oder? Und ich meine, gerade jetzt Maschiniak zum Beispiel, der hatte was ist gerade überlegen, das war das Halbfinale, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich glaube, du hast es schon erzählt. Ja.
Ja, das war Napoli gegen
Moment, dann war es aber
AC.
Viertelfinale, weil Neapel war ja im Halbfinale nicht mehr dabei.
Ja, dann war es im Viertelfinale, dann war es, ja, dann war es Viertelfinale, genau, dann war es in dem Fall das Viertelfinale Napoli gegen AC Mailand, wo der Videoassistent und natürlich auch Massignac, weil er ja rausgegangen ist, es sich angeschaut hat, im Prinzip ein klares Foulspiel für Neapel nicht gesehen haben, nicht gehandelt haben, oder? Und das war schon, ja, das war schon, ja, ein heftiger Fehlentscheid, würde ich jetzt mal so sagen. Und trotzdem hat er ja nachher das Halbfinale gekriegt und das Finale, oder? Also man hat ihm weiterhin vertraut.
Und wer hat
Man
sich
hat
da
ihm
deswegen geärgert und gedacht, ach, jetzt geben die wieder dem Asiniak das nächste Spiel, dabei hat er diesen Fehler gehabt und wieso?
Nee, ich habe da nicht in dem Gottes Willen nicht erkriegt.
Nicht du.
Also habe ich. Ich habe mich überhaupt nicht geärgert.
Nein,
Was
nicht
hätte
du,
da was?
aber irgendeiner,
Was
der das
hätte?
vielleicht auch gern gehabt hätte. Du kann ja sein, dass der sich geärgert hat. Oder sogar sie.
Ja, natürlich kann man das sagen. Da gibt es sicher einige Schiedsrichter, die hätten auch gerne ein Halbfinale gepfiffen oder jetzt das Finale oder weiß nicht was. Also das ist schon klar. Ich meine, da ist zum Beispiel ein Dennis Mackerly, der ist jetzt überhaupt nicht erschienen eigentlich in den letzten paar Spielen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Da muss ich schon sagen, der ist jetzt irgendwie wie etwas. Wo ob der irgendwas gefallen hat, keine Ahnung. Ja, aber eben auch da, nochmals, man muss die Schiedsrichter, man muss eben auch einen guten Schiedsrichter, muss man dann eben den Rücken stärken, oder? Und das ist zum Beispiel für mich auch ein Fehler gewesen der UEFA-Schiedsrichterkommission im Fall von Dennis Eitekin, oder? Dennis Eitekin hatte ja auch einmal das Spiel mit Barcelona und Paris Saint-Germain. Und nach diesem Spiel wurde er eigentlich, ja, wurden die Weichen bei der UEFA für ihn in eine andere Richtung gestellt. Und meiner Meinung nach war das falsch, weil das kann immer mal passieren, so ein Entscheid, kurz vor Schluss in einem so hektischen Spiel, wie
Was
es
hat er denn
damals war.
entschieden?
Ja, es war dann ein Elfmeter für, was war das, für Paris, glaube ich, nee, für Barcelona. Ja, also spielt ja eigentlich keine Rolle. Und sind Sachen, wo ich dann schon erwarte, dass eine Schiedsrichterkommission dann eben auch hinter ihren Leuten mal steht, oder auch wenn sie dann halt, ja, wenn es halt dann eben, das war ja für Dennis Eitekin, war ja das mindestens schon der Hillary-Step da oben, und da ist er halt mal kurz ausgerutscht, sage ich jetzt mal. Und dass man ihm dann nochmals die Chance geben würde, nochmals diesen Hillary-Step quer und dann nicht mehr. Und das war meiner Meinung nach war das falsch. Also das sind auch irgendwie wieder so Sachen. Ja, aber eben wie gesagt, er hat es nachher gut verkraftet und hat ja dann gezeigt oder zeigt es immer noch, dass er eben, dass er zur absoluten Weltspitze gehört in der Bundesliga. Also die Bundesliga kann ja jetzt da davon sehr, sehr profitieren.
So kann man es auch sehen. Ja, Dennis Eitekin hat auch ein Buch geschrieben. Die Rezension zu diesem Buch, wo diese Szene auch angesprochen wird, ist zu hören im Sportbuch-Podcast. Sportbuch-Podcast sollten Sie sich nicht nehmen lassen, da hineinzuhören. Dann gibt es Erhellendes von Blacky Schwarzer mit Christian Blacky Schwarzer. Ja, und jetzt im Juni 2023 hatten wir ja auch die Titelentscheidung in der Bundesliga. Tun Sie nicht vergessen, Champions League kommt ebenso. Dann haben wir hier und da auch schon mal was gemacht, Referring to the Referee, eine englische Version des Osmeier-Podcasts. Und ja, den Osmeier-Podcast selber, den hören Sie gerade. Sollten Sie journalistische Kompetenz suchen, dann gerne bei Ralf Kohler, ralfkohler2000@gmail.com ist die E-Mail-Adresse, um Ihre Ideen zu platzieren, wenn Sie eben auch ein paar Franken oder Euro locker haben, ralfkohler2000@gmail.com, um sich diesen Moderator vielleicht zu sichern für ein Projekt. Und generell ein Werbepartner oder ein ja, Sponsor gar für den Osmeier Podcast. Das wäre doch auch super, wenn Sie da etwas für uns tun können oder wollen. Tun Sie das, ralfkohler2000@gmail.com. Ja, hast du dann mit einem Roberto Rossetti von der UEFA auch mal gesprochen oder ihm das gesagt? Ach, das finde ich ja schade oder das hätte man doch anders machen können.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Rossetti da schon im Amt war bei Eitekin. Das weiß ich gar nicht, glaube nicht. Also Rossetti, muss ich sagen, der macht eine sehr, sehr gute Arbeit. Also das hat eine Handschrift, was er da macht. Er baut die Jungen gut auf. Er baut da so ein neues, neue Talente, baut er gut auf. Die kriegen gute Spiele, da hat man eine gute Unterstützung. Nee, also ich glaube, Rossetti macht wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit und das sehe ich. Und auch die Einsätze, die er macht, die Aufgebote, die er da macht, die haben immer so eine Handschrift. Man spürt, dass er sich Gedanken macht, welcher Schiedsrichter passt zu welcher Partie. Und nee, da kann ich nur sagen, bei der UEFA-Schiedsrichterkommission, da läuft schon einiges schon in die richtige Richtung.
Gilt das dann jetzt auch schon für Videoschiedsrichter, dass man sich da auch überlegt oder überlegen sollte, wer passt zu welcher Partie? Oder ist das eben ein ganz anderes Feld, wo das nicht so relevant ist, weil die ja auch nicht im Stadion stehen?
Ja, gut, also da gibt es schon natürlich auch, dass man doch Da gibt es ja auch Qualitätsunterschiede und das merkt man ja auch in den Aufgeboten bei den internationalen, bei den wichtigen Spielen, wer da wo sitzt und so weiter. Und ja, nee, also auch da wird geschaut, dass man die richtigen Leute versucht zueinander zu bringen. Natürlich hat es meistens natürlich dann auch mit dem Land zu tun. Also oft sind ja die Videoassistenten auch aus demselben Land jetzt. Nicht nur immer, aber meistens jetzt zum Beispiel auch jetzt bei diesem Finale war es ein Pole, der Hauptvideoassistent war, aber da gab es noch zwei weitere Assistenten. Der eine war unter anderem Marco Fritz aus Deutschland.
Aus Korb, genauer gesagt, bei Stuttgart.
Also auch ihm traut man im Prinzip halt zu, dass er in diesen hektischen Spielen als Videoassistent gut agiert und die richtigen Entscheidungen trifft. Nee, also da wird da geschaut und da habe ich meiner Meinung nach wird da gute Arbeit geleistet.
Ja, es knistert dann eben doch mal, so wie jetzt bei unserer Tonleitung. Insgesamt ist sie aber gut. Und ja, ein konstant hohes Niveau ist ja vielleicht dann das Wichtigste und dass nicht gerade die Aussetzer da sind, wenn es ganz dramatisch wird. Hast du denn irgendwelche Erkenntnisse über Sascha Stegemann? Hat der seinen Aussetzer schon verkraftet? Wird er ihm auch verziehen? Können wir den ganz stark in der neuen Saison zurückerwarten oder müssen wir noch einen Tick abwarten, wie das dann sich gestalten wird?
Ja, ich hoffe natürlich schon, dass er das verdaut und dass er aus den, ich sag mal wieder, aus solchen Fehlern, die man hier macht, oder? Und ja, sind ja oft die größten Fehler, die einem am weitesten nach vorne bringen, wenn man sie annimmt, wenn man daraus lernt, wenn man die Kraft daraus nimmt, dann kann einem das eigentlich noch so quasi wie so ein Booster geben, ein Turbo geben, dass man noch besser wird. Und genau daran muss natürlich gearbeitet werden. Und da auch, und da gehört eben auch dazu, dass die Schiedsrichterkommission solche Leute wie jetzt den Sascha Stegemann, dass sie mit denen arbeiten, dass sie da präsent sind, dass sie da ihnen den Rücken stärken, dass sie mit ihnen, wie gesagt, diesen Weg nach oben, dass sie den begleiten, oder? Und dann wird man stärker, oder? Und das hoffe ich sehr, oder? Also eben, wir dürfen nie vergessen, hinter jedem Schiedsrichter, das ist ein Mensch und jeder Mensch hat seine Stärken, seine Schwächen, seine Verletzlichkeiten und so weiter. Und auf die muss man auch Rücksicht nehmen, mit denen muss man arbeiten. Und die sind alle da oben, weil sie irgendwo Stärken haben, weil sie irgendwas bewiesen haben in der letzten Zeit. Und diese Stärken, die muss man weiter fördern, und die Schwächen, die sie haben, die muss man versuchen auszumerzen, oder? Und das ist oft, auch wenn das so eine ewige Schallplatte ist, oft ist es eben das Fußballverständnis. Es ist oft das Fußballverständnis. Es kann aber auch sein, dass es oft vielleicht dann auch die Leichtigkeit ist, die man noch nicht hat. Es ist die Verbissenheit, die man vielleicht in diesen Momenten hat, dass man sich zu stark verkrampft, dass man nicht mit einer Lockerheit im Prinzip die nächste Etappe schafft, sondern dass man da versucht, mit Kraft, mit Verbissenheit darauf zu gehen. Und das ist oft nicht gut. Und da gehört eben auch dazu, dass du im Prinzip als Führungskraft in einer solchen Kommission, du bist ja eigentlich der Bergführer, dass du das erkennst und im Prinzip mit diesen Leuten dann dementsprechend richtig arbeitest und immer wieder darauf hinweist, hey, mehr Lockerheit, komm jetzt. Das kommt gut, versuch's doch mal so, versuch's mal im nächsten Spiel mit dieser Lockerheit und schau mal, wie es dann geht. Schau mal in die Zuschauerränge zum Beispiel nachher, wenn es gerade einen Freistoß gibt oder keine Ahnung was. Und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten, um zu arbeiten, dass eben dann die Leistung noch besser wird. Und dass es dann eben genauso in dieser Richtung läuft, wie er zum Beispiel, man kann immer wieder sagen, wie es zum Beispiel ein Felix Brüch macht, wie sein Aitekin momentan macht, mit dieser Offenheit und Gelassenheit. Und dann kommt eben auch der Erfolg.
Aber gerade so wie du das sagst, denke ich mir, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, dass derjenige, um den es dann geht, dass der sowas wie das Gefühl hat, ja, dieser Mensch, dieser Berater meint es auch gut mit mir. Der macht das jetzt nicht nur, weil er seine eigene Wichtigkeit beweisen will oder weil er Geld dafür kriegt, sondern es kommt auch auf der menschlichen Ebene was an. Denn umgekehrt, ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen oder dann Es gibt ja auch diesen Fall, der eine sagt dann, Mensch, du hast es nicht so sehr gewollt oder du musst noch mehr reingeben, du musst noch mehr investieren. Und ein anderer wiederum würde vielleicht in der gleichen Situation sagen, Mensch, du hast es schon zu sehr gewollt, du warst nicht locker und so weiter. Und da ist es ja auch leicht möglich, dass man sich ein bisschen verunsichern lässt und die Frage, wie du selber das einschätzt oder ob du selber sagst, nee, ich war eigentlich locker. Das kann ja sein, dass irgendjemand das anders interpretiert und im Sport gerade kommt es ja immer auf die Ergebnisse an. Dann wird ja auch vom Ende her, wie Angela Merkel, die frühere Bundeskanzlerin, sagen würde, gedacht. Und es wird dann versucht, irgendwelche Gründe zu finden, die es vielleicht immer so glasklar gar nicht zu finden gibt.
Ja, aber eben das erwarte ich an und für sich von einer Führungskraft, dass es eben richtig einschätzt, dass er seine Schiedsrichter zum Beispiel, dass er die richtig kennt, dass er ihre Eigenschaften, ihren Charakter natürlich schon kennt und dementsprechend mit denen arbeitet. Und nochmals, der eine, der braucht die Peitsche und der andere braucht das Zuckerbrot. Und das ist jetzt nun mal so, oder? Aber das richtig einzuschätzen, das
Sollte er nicht
erwarte ich von einem.
vertauschen. Ja.
Genau, und das erwarte ich natürlich schon von einer Führungskraft. Das ist ja genau wie auf dem Fußballplatz, oder? Das ist ja genau bei den Spielern genau dasselbe, oder? Wie gehe ich mit den Spielern um? Wie kriege ich den dahin, dass er fair spielt? Wie kriege ich ihn dahin, dass er keine Unsportlichkeiten macht? Wie kriege ich ihn dahin, oder? Und das ist ja auch ganz unterschiedlich. Du hast 22 verschiedene Charakteren, oder? Und auch da, der einen musst du laut ansprechen, den anderen leise. Den einen, der braucht Berührung, der andere braucht keine Berührung, der braucht Distanz. Aber das musst du spüren, das musst du richtig machen. Und wenn du das falsch machst, ja, dann hast du genau den gegenteiligen Effekt. Aber eben, wie gesagt, das heißt immer wieder auch an sich selber, an seiner eigenen Führungskraft,
Ja.
an seiner Dings zu arbeiten, oder? Wenn du natürlich das selber falsch einschätzt, wenn du das nicht drauf hast, ja, dann fehlt dir noch irgendetwas. Dann musst du eben auch bei dir selber musst du da noch weiterarbeiten.
Ja, ich wollte
Das
das
ist
in
auch,
der
das
Tat
ist.
auch so sagen. Die Führungskraft muss dann auch bereit sein, ihre
Ja.
Blickrichtungen zu hinterfragen und sich eben weiterzubilden und nicht sagen, ich bin hier der Chef und ich will es auch bleiben. Und deswegen traue ich mich jetzt nichts oder deswegen kann ich mir es ja hier schon mal kommod einrichten, weil jetzt alle sagen und vor mir zittern, das ist jetzt der große Mann. Soll es ja auch Leute geben, auch in der freien Wirtschaft zum Beispiel,
Ja.
die vielleicht so eher ticken. Ja. Und das ist ja nun mal dann auch eine der menschlichen Schwächen, dass man es vielleicht versucht, sich bequem zu machen oder zu denken, ich habe ja schon viel erreicht und mir kann jetzt so leicht keiner was. Und dann gibt es ja auch, ich meine, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Herbert Fandl, ich kann jetzt seinen Führungsstil nicht beurteilen, aber Dinge, die dann auch nicht in deinem Ermessen liegen oder wo du ja gar nicht drauf kommst, dass das passieren kann, dann passiert es auf einmal, dann gibt es so ein Drama wie mit Baba Graffati und ja, sicher, selbst wenn du vorher einiges falsch gemacht haben solltest, dann ist das ja einfach so, dass du dich da auch überfahren fühlen kannst oder sagen kannst, oh Gott, also damit habe ich ja jetzt wirklich nicht gerechnet. Das ist ja so existenziell und so einzigartig, zum Glück immer noch, dass da ein Schiedsrichter in dem Fall dann sogar versucht hat, aus dem Leben zu scheiden. Ja, und ja. Schwierig, also auch das dann von vornherein auszuschließen und hängt dann eben auch von verschiedenen Faktoren und von den Menschen oder dem Menschen, mit dem du zu tun hast, zusammen.
Ja.
Ja. Am Ende, ja, ist das Leben wie ein Fußballspiel. Es gibt vielleicht Favoriten, es gibt Besonderheiten, aber man muss sich immer auch noch überraschen lassen. Und es gibt gar nicht so viele Höhepunkte immer, also sondern ja, man muss die Aufmerksamkeit behalten und umgekehrt, auch wenn man irgendwie einen guten Treffer gelandet hat oder wie bei Djokovic vielleicht einen guten ersten Aufschlag, dann nicht schon denken, du hast die Ernte schon eingefahren.
Das ist so. Es ist immer am Schluss ist es fertig. Immer, wenn der Schiedsrichter entweder abpfeift oder keine Ahnung was, dann ist es schlussendlich fertig.
Tja, wenn du das
Und
so sagst. Ja, wenn du das so sagst, dann ist ja gut, wenn man selber bestimmen kann, wenn Schluss ist. Also das ist jetzt dann wieder einer der
Genau.
Vorteile beim Schiedsrichter, zumindest wenn es um ein einzelnes Spiel geht.
Ja, und habe ich gerade die Mitteilung gekriegt, dass der Silvio Berlusconi gestorben ist
Oh,
heute.
hast du ihn mal
Genau.
kennengelernt?
Natürlich, ja. In der Zeit von AC Milan war natürlich auch oft war er da präsent. Ja.
Und wie hast du ihn
Genau.
wahrgenommen? Du warst nicht auf einer Party mit ihm, oder
Nee, nee.
so? Du warst ja
Nein.
damals auch
Gott
noch
sei
jünger,
Dank
da hätte es
nicht.
eher gepasst.
Naja, genau. Nee, nee. Alles gut. Silvio Berlusconi war sicher einer, der sehr, sehr viel Geld in den Fußball, in den AC Mailand investiert hat damals. Und ich meine, da war ja auch eine tolle Mannschaft in dieser Zeit mit Maldini, mit Seedorf, mit ganz, ganz vielen tollen Spielern. Naja,
Ja, und das
genau.
sind ja vielleicht
Also.
auch Dinge, die man damals kritisch sehen konnte, aber die jetzt heutzutage, 30 Jahre weiter, dann einen fast auch noch romantisch werden lassen. Es gab ja noch Ausländerbeschränkungen beispielsweise. Also da war das ja, noch ein ganz anderes, regulierteres System oder ein positiver gesagt, natürliches, System. Wie alt war er denn jetzt? Über 90?
Ich glaube 85 oder 86, was ist da? Entschuldigung,
Oh.
86.
Okay, gut. Ach so, und Dino Topmöller, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Ebene, wird Trainer von Eintracht Frankfurt, Fußball-Bundesliga. Die wird uns auch nicht so ganz loslassen. Aber magst du noch was sagen zu Berlusconi? Kommt dir noch irgendwas?
Nee, eigentlich nichts mehr. Alles gut, also
Ja, dann.
das ist ja.
Dann ja, denken wir möglichst positiv noch an ihn und wünschen ihm ja den ewigen Frieden, was auch immer. Und ja, es trifft einen ja dann doch immer wieder, wenn auch Menschen, die man gar nicht persönlich gekannt hat, jetzt von mir aus kann ich das ja sagen, dann einfach weg sind, auch wenn er jetzt nicht mehr so präsent war. Wobei das ja, gerade was das Politische angeht, dann doch einige gut fanden. Aber er hat ja auch ein paar Erben. Ach so, Moment, das noch. Colinas Erbe, Alex Feuerhardt, geht jetzt zum DFB. Also es gibt mehr Platz für Schiedsrichter-Podcasts, würde ich sagen, weil das Projekt Colinas Erben jetzt irgendwie so in der Schwebe ist, maximal. Hast du das mitverfolgt?
Nee, habe ich nicht mitverfolgt.
Ja, dann reden wir das nächste Mal drüber.
Okay, alles
Es
klar.
war ja wieder sehr intensiv, sehr interessant und auch sehr lange. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Okay, bis bald. Ciao, ciao.